Kontext um den Konflikt der Frauen, Männern zu genügen, was auch immer das heißt, und im wachsenden Ausmaß allerdings das eigene zu verfolgen. Das tut sie ja in einer sehr gebrochenen Weise. Auf der einen Seite ist sie eben eine Klavierspielerin, sie tut das, was sie will, aber sie spielt etwas, was jemand anderer komponiert hat. Es gibt hier keine Rezepte in diesem Buch, es sind keine wohlwollenden Tendenzstücke. Es gibt auch relativ wenig Anklagen, wenn auch die Entwertung der Frau durch Alter und Qualifikation beschrieben werden. Was mir wichtig ist, ist die stark komische Komponente des Buches, die aber auch wiederum nicht in Anführungszeichen ernst genommen wird. Wenn wir ein klassisches Buch des deutschen Feminismus, nämlich Alice Schwarzers Der kleine Unterschied und seine großen Folgen als Referenz annehmen, dann gibt es hier eine ganz, ganz starke Differenz in der Opferbetonung. Alle spielen hier mit bei dem, was läuft, auch die Frauen. Das heißt, die Gesetzmäßigkeit zwischen den Geschlechtern liegt möglicherweise über dem, was Schwarzer damals behauptet hat. Und es interveniert, wenn wir das Buch mit den Liebhaberinnen vergleichen, ja ein starker sozialer Faktor. Also das, was man damals in der 68er neomarxistischen Diskussion den Nebenwiderspruch genannt hat, und da gibt es den Hauptwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, dann dominiert hier im sozialen Feld der Hauptwiderspruch, im sexuellen allerdings nicht. Der Streit um die Gender Roles in dem Buch ist teilweise ein wenig absurd geführt, mit einer Absurdität, die ein Engagement zulässt, die aber eben auch Komik zulässt. Wenn Sie mich fragen, wie Sie das lesen sollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, das mit der Camille Paglia Masken der Sexualität sozusagen parallel zu lesen, vor allem mit dem zurückgezogenen Vorwort in dem Buch Der Geschlechterkampf über Natur als das Überbordende und über mit den damit verbundenen Reflexionen über ein naturgemäßes Element, das Sexualität und Gewalt verbindet. Was auf jeden Fall sowohl bei der Schwarzer wie auch bei dem Jelinek-Text wichtig ist, ist, dass das Ende keine Veränderung gebracht hat. Wieder wie bei Nora, die bei ihrem Helmer in der Stube sitzt, geht die Erika heim zu ihrer Mutter. Sie ist verletzt, sie ist von sich selbst verletzt, was auch immer sie wollte. Es ist, und das weiß sie ja selber nicht, es ist gescheitert. Ihr Jups, den sie sich machen wollte, oder ihr toller Tag von Caron de Beaumarchais, das ist nicht gegangen. Sie hat versucht, eine schöne, absurde Idee im Kontext des weiblichen Masochismus, die stärkere, also die angebende, die bestimmende zu sein, zu realisieren, aber auf einmal war alles wieder falsch. Bei Nora haben sich die Männer noch nach der Peitsche gesehnt, aber der Mann, den die Klavierspielerin zur Verfügung hat, der will das einfach nicht. Ja, das Buch ist auch verfilmt worden von Michael Haneke 2001. Gibt es übrigens ein schönes Buch von Grissemann im Sonderzahlverlag dazu. Die DVD, die ich mir damals, als das als DVD ausgekommen ist, gekauft habe, wird beworben mit obszön, skandalös, pervers. Das ist schon ganz interessant. Ich sage ein bisschen was über die Bedingungen dieses Filmes, und zwar einfach deswegen, weil wir ja schon mehrere Male die Referenz auf Adorno hatten und die Referenz auf die Kulturindustrie als ein Netz, das sich über die Länder legt und eine totalitäre Macht darstellt. Das ist auch ein Produkt der Kulturindustrie. Es ist Gott sei Dank eine österreichisch-französische Koproduktion. Die drei Zentralpersonen werden von, muss ich das aufschreiben, Isabelle Huppert, Anne Girandeau und Benoît Magimel gespielt. Das heißt, die drei Zentralpersonen sind Franzosen. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, weil im Acting wird schon eine Interpretation vorgenommen. Ansonsten sind es österreichische Schauspieler. Der Film wurde zweisprachig gedreht. Der technische Stab war geteilt. Der Film ist in Cannes mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet worden und mit bester Darstellerin für Huppert und Magimel. Die Isabelle Huppert hat schon 1991 in Werner Schröters Verfilmung der Malina-Adaption von Elfriede Jelinek die Hauptrolle gespielt. Drehbuch und Regie hat Michael Haneke geführt, ein 1942 geborener Autor, Journalist, Theaterregisseur, ursprünglich Regisseur von Fernsehfilmen ab 1974, der sich langsam mit Literaturverfilmungen eine ständig wachsende Reputation, die jetzt gerade ihren Höhepunkt erreicht hat, erworben hat. 1986 hat er das Drehbuch zu Schmutz geschrieben, 1989 den ersten Kinofilm gedreht, Der siebte Kontinent, der in Cannes ausgezeichnet wurde. Und 1992 hat er mit einem, sie kriegen ja diese Filme jetzt alle in diesen riesigen Editionen, mit dem Film Benny's Video einen ersten internationalen Erfolg gemacht. Das ist ab nun der meist ausgezeichnete österreichische Regisseur, der Rebellion nach Josef Roth verfilmt hat, Kafkas Schloss mit Maximilian Schell, Funny Games, Code Inconnu und Cachet, und das sogar in zwei Versionen, einer amerikanischen und einer österreichisch-französischen. Wenn Sie die Kassette haben, ja, den Haneke sehen Sie unter den Professoren der Aufnahmsprüfung. Da sitzt da, also wieder Hitchcock spielt der selber mit. Die Themen, die Haneke behandelt, Videogames, gewalttätige Überfälle auf Familien, Geheimnisse, die in den Algerienkrieg zurückreichen. Das sind also immer sehr unangenehme Themen, unbehagliche. Ein ganz ein kleines bisschen für mich Übereinstimmungen zum frühen Chabrol. Diese glatte Eleganz, hinter der sich das Böse mit einer beeindruckenden Normalität verbirgt. Man muss für die Eleganz der Filme als Zuschauer zahlen, nämlich mit Entsetzen über das Gesehene. Wenn über Haneke gesprochen wird, dann werden sehr oft Worte wie Kälte oder Kontrolle zur Beschreibung seiner Kunst verwendet, aber auch Worte wie technische Perfektion, Distanz, Verzicht auf Schönheit und ästhetischer Minimalismus. Vor allem in Funny Games wählt der Regisseur sein Publikum. Es sind immer harte Konfrontationen, wie in der Klavierspielerin die Sexshop-Szene, die er einfach mit Schubert-Musik untermalt hat. Und das ist ja wirklich nicht das, was man in einem Porno sieht, oder es ist nicht die entsprechende Musik. Das sind Machtspiele mit dem Zuschauer, und das ist, glaube ich, etwas, was die beiden eint, Jelinek und Haneke, nämlich eine gewisse, ich würde das fast nennen, sadistische Komponente in der Beziehung zum Publikum. Beim Haneke sind es die überdehnten Einstellungen, die Langsamkeit und dann vor allem, obwohl er vollkommen, das unterscheidet ihn für Jelinek und das macht die Zusammenarbeit zwischen den beiden auch spannend, obwohl er humor- und ironiefrei ist, seine Angewohnheit, dass sich bei ihm Dinge über das Gegenteil definieren. Ja? Die Filme gelten als nicht politisch, sondern ästhetisch autoritär. Ästhetisch, mein Vorlesungsstil ist ästhetisch autoritär. Ja? Weil ich sie nicht auslasse. Ja? Weil ich sie anschaue, weil ich sie fixiere, weil ich mich bemühe, sie zu behalten und weil ich mich bemühe, ihnen meine Sichtweise der Dinge in einer Form, die sie mir irgendwie kommunizieren, einprägsam reinzudrücken. Das heißt, es ist kein offener Stil. Ja? Es geht um das ästhetisch Autoritäre. Ja? Wobei ein autoritärer Stil nicht von einer Autorität im bürgerlichen Sinn vorgetragen sein muss. Es ist der Unterschied zwischen dem offenen Kunstwerk oder zum Beispiel der offenen Vorlesung. Ja? Also ein Kollege von mir, der über Designtheorie liest, bei dem kann es einem schon vorkommen, kann es einem schon geschehen, dass er reinkommt in seine Vorlesung und zu Adolf Loos 12 Punkte, die er sich überlegt hat, vorliest und sagt so, und darüber denken Sie jetzt einmal nach. Und dann setzt er sich hin und liest seine Frankfurter Allgemeine. Ja? Also das ist eine ästhetisch viel offenere Form. Es muss ja auch was daraus kommen. Nicht? Und bei Haneke ist es eben so, dass er uns den Blick vorgibt. Und zwar auch in der Art, wie er zum Beispiel die Hubert vor der Kamera führt. Das ist jetzt nicht von mir, Haneke hat das selbst oft reflektiert, ich zitiere, dass die Kamera eine über das Blickregime mit Macht ausgestattete Maschine ist. Harte Szenen geschehen bei ihm oft aus dem Off. Das heißt, wir müssen sie uns fantasieren. Das hat sehr viele Nebenwirkungen. Wir sind dann nicht Voyeure, sondern wir sind Mitschuldige. Wir gestalten das sozusagen in unserem eigenen inneren Kino, was geschieht. Umgekehrt sind die Prügel- und Vergewaltigungsszenen im Film extrem ausgedehnt im Vergleich mit dem Buch und enden, was ich realistisch finde, mit unpassenden Liebesgesten des Vergewaltigers, der offensichtlich ratlos ist. Es hat eine Kritik gegeben, die gemeint hat, Haneke hätte hier, und wenn das stimmt, dann meine ich gegen Jelinek, ein moralisches Problem angeschnitten. Sadomasochismus sei ohne Verlust an Menschlichkeit nur auf konsensueller Basis möglich. Das ist die amerikanische Formel Consenting Adults. Hier werde ein Verbrechen an jemand verübt, dessen Fantasien rund um den Verlust seiner Rechte kreisen. Und bei der Jelinek sei das eben nur eine vergebliche Liebesstrategie. Das heißt, Haneke wird ihm vorgeworfen oder wird festgestellt, hätte sozusagen die Akzentsetzung des Ganzen verändert. Er ist, das hat er mit Jelinek gemeinsam, ein extremer Sozialpessimist, wie gesagt, eher humorfrei, was nicht heißt, dass es nicht gelegentlich sehr witzige Einstellungen in dem Film gibt, etwa wenn die Klavierspielerin und ihr Schüler den Kasten vor die Tür schieben, um die Mutter auszuschließen. Sie haben noch etwas gemeinsam, sie sind beide frankophil und sie waren zumindest zu jener Zeit, als der Film gedreht wurde, in Österreich nicht populär. Über Haneke wird immer gesagt, er ist eitel und weiß der Teufel was alles. Ich lese Ihnen mal vor, was der Klaus Philipp im Standard in seiner Kritik des Filmes geschrieben hat. Das ist sei eine Schauspielerarbeit, wie man sie von Literaturverfilmungen der 70er und 80er Jahre sattsam kenne, getragen von einer kleinbürgerlichen Attitüde, und schließlich sei das josefstädtisches Theater in der Josefstadt, josefstädtisches Schauspielkino. Also, Sie sehen, da hat sich allerlei verschoben. Ja? Das ist eine tolle Geschichte, weil jetzt sind wir dabei, nicht? Das ist der Standard, wo ich halt schon zwei Exemplare gesehen habe, wo ich mir erlaube zu sagen, den wir lesen. Und es ist der Klaus Philipp. Ja? Es ist nicht mehr so, dass wir sagen, vor 100 Jahren hat jemand die Bedeutung von Madersberger nicht erkannt oder so, sondern wir haben ja eine österreichische Nobelpreisträgerin und wir haben den erfolgreichsten österreichischen Filmregisseur seit 1945 und wir haben in unserem, wenn Sie mir das gestatten, Blatt eine doch relativ vernichtende Rezension. Ja, wie setzt man etwas Sprachliches in Filmisches um? Wie geht man mit diesem dialoglosen Bericht vom Leiden einer Frau an sich und der Welt um? Das ist eine grundsätzliche Frage, die ich Ihnen nur ganz banal beantworten kann. Das sind Fragen nach der Eindringlichkeit von Sprache und Bild. Es ist eine ungeheure Reduktion der Sprachgewalt, die Jelinek hat, mit der die Erzählerin das Verhalten ihrer Jelinek kommentiert, die ganzen peinlichen Überlegungen des Mannes über den Marktwert der Frau, das materielle Motiv der possessiven Mutter etc. All das kann in einem Film nur geschehen, und muss, damit man es mitkriegt, ein wenig dialogisiert werden. Anstelle all der skurrilen, auch im intellektuellen Sinn perversen Überlegungen Erikas haben wir nichts anderes als das Gesicht der Isabelle Huppert, ein sehr eindrucksvolles Gesicht, ein Gesicht, das aber in einer gewissen Weise gegen den Text konstruiert ist, weil es diese schwerfällige Unbeholfenheit, die die Erika Kohut ja auch hat, ja, weil es die vollkommen rausnimmt. Es ist in einer gewissen Weise, ist es schon die Figur, wir hören, dass die Kohut da schon langsam ansetzt, ja, und wir haben diese schmale, schlanke Figur der Isabelle Huppert. Jetzt nicht als Frauen, sondern als ästhetische Codes sind das zwei verschiedene Codes. Dennoch, die Bilder haben eine ungeheure Macht und es ist einfach stärker, wenn Mutter und Tochter nebeneinander im Ehebett liegen, in dem die Tochter Weiland gezeigt wurde, als wenn man das nur liest. Ja? Haneke lässt sich von der Story treiben, seine Akteure explodieren sozusagen notwendigerweise, um zu zeigen, dass sie leben. Räume scheinen ihm sehr wichtig zu sein. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, kein Verweilen. Es sind Räume zum Sehen und gesehen werden und der Aspekt der Gefangenschaft, der vielleicht untergründig metaphorisch im Buch liegt, ist hier durch diese Räume nachvollziehbar. Ich verweile bei dem deswegen lang, auch weil ich gerade von einem Seminar komme, wo sozusagen die intellektuelle Interpretation im Zentrum gestanden ist und weil ja eine Verfilmung auch eine Interpretation durch jemand Intelligenten ist. Ja? Und was hat der gesehen, was hat der gespürt? Wie kommt der auf die absurde, aber wunderbare Idee, ich habe es schon letztes Mal erwähnt, wenn Erika Kohut geradezu direkt vom Raum einer entspannten Klavierprobe über einige Räume, wie zum Beispiel eine Liftkabine, in den Sexshop im Einkaufszentrum fährt. Ja? Also dieser reibungslose Übergang von Entspannung zu Spannung, von Kunst zu, sagen wir einmal, Natur, da ist eine Kohärenz, die im Roman einfach nicht da ist. Eine, wenn wir es uns anschauen, überzeugende narrative Struktur, die unseren Aufnahmegewohnheiten irgendwo entgegenkommt. Die Musik hilft eben auch. Etwa Schuberts Lied im Dorf mit der Passage »Lasst mich nicht ruhen in der Schlummerstunde«, ich bin zu Ende mit allen Träumen, was soll ich nur unter Schläfern säumen? Also, der Film hat weniger mit dem Roman zu tun, als der Titel suggeriert. Es sind Motive, Bilder, die darin vorkommen, aber es läuft doch etwas anderes. Der Grissemann in dem schon erwähnten lesenswerten Buch zu der Verfilmung spricht von der Ruine eines großen Romans. Das geht mir ein bisschen zu weit. Im Grunde treffen sich die beiden in einer sehr unterschiedlichen Auseinandersetzungskette. Bei Jelinek geht es in mehreren Texten, im Gesamttext ihres Werkes, um das einmal so zu sagen, um Frau und Österreich. Haneke hat eine weniger klare, in jedem Fall aber andere Linie in seinem Werk. Was ihnen gemeinsam ist, ist die Auseinandersetzung mit Medien, mit Populärkultur. Das spielt aber hier nur eine marginale Rolle. Also sie voyiert eben im Autokino statt im Prater, sie geht in einen Sexshop statt in einem Peepshow. Haneke erzählt das nicht als eine pathologische Fallstudie. Es geht ihm auch nicht um eine österreichische Geschichte. Er nimmt das eigentlich sehr ernst. Für ihn ist es einfach eine gescheiterte Romanze, überladen vor allem von der titelgebenden Frau, aber auch vom Mann, der sie obsessiv, und da kommt jetzt eine große Differenz, der Filmheld hat andere Obsessionen als bei der Jelinek, es ist ein anderer Typus, will eine Geschichte von Ansprüchen der Geschlechter aneinander. Das ist eine sehr große Ausweitung. Also es gibt nicht nur die Optik der Klavierspielerin auf den jungen Mann, es gibt auch die Optik des jungen Manns auf die Frau. Eine Geschichte, in der sich mehrere sadistische Systeme so überlagen, dass der Ausweg einfach unmöglich ist. So wie Haneke das erzählt, das Klavierspiel, die Mutter-Tochter, einen möglichen Freund, der das ihn selbst verpflichtende Selbstbild als Womanizer, der jede kriegt, hat, das kann Frau einfach nicht schaffen. Und das interveniert sozusagen in den Liebesversuch. Aber Haneke lässt die Sache, das sind so Gefühlsvokabeln, weicher werden als im Text. Es ist nicht so tragisch aussichtslos. Es sind eben, das ist von Haneke, nicht synchronisierbare Begehrungsebenen, die diese Beziehung perspektivlos machen. Der Stefan Grissemann meint, die Isabelle Huppert hätte den Film mitgeschrieben. Durch ihre Art der Darstellung. Wir haben den Film gesehen. Ja, da können Sie sich ja sozusagen ein eigenes Urteil darüber bilden. Haneke, der das Buch für Paulus Manka schon 1993 geschrieben hat, wollte unbedingt sie, ihre entschlossene Introvertiertheit, ihre vorgebliche Kälte und die emotionale Bandbreite, die sie mit ihrem Acting hat. Ja, obwohl die Huppert eine ästhetische Minimalistin ist, die manchmal überhaupt nichts tut, was ja eine sehr eindrucksvolle Strategie im Film ist. Ich schweife ab. Jemand hat Robert Mitchum, einem amerikanischen Schauspieler der 50er Jahre, ist er noch bekannt? Vor kurzem war der Film von Charles Laughton von Cinema hier im Votivkino, sein Drehbuch angeschaut und hat ihn gefragt, wieso steht da auf jeder Seite N-A-R? Und Mitchum hat gesagt, das heißt, no acting required. Das heißt, da muss man einfach das Gesicht in die Kamera halten. Und so ein no acting required spielt manchmal bei Isabelle Huppert eine Rolle. Das heißt aber auch eine Aufgabe der schauspielerischen Eitelkeit. Ja? Nur in der letzten Nahaufnahme, mit dieser grauenerregenden Grimasse der Erika, die sich selbst verletzt hat, gibt es ein intensives Spiel. Haneke wollte sie einfach als Antithese zu dem, was sie aufführt. Ja, also da geht eine Frau durch und zeigt einen potenziellen Kandidaten oder wie man das nennen kann, ihre SM-Ausrüstung und auf ihrem Gesicht ist überhaupt nichts zu sehen. Kritisiert wurde die Annie Girardot. Ich zitiere, wegen eines angeblich eintönigen Spiels, das nicht die nötige Tiefe besitzt, um den schmalen Grat zwischen Melodram und Groteske. Das ist eine ganz gute Positionierung, schmaler Grat zwischen Melodram und Groteske sicher zu beschreiten. Sie sei zu laut, zu schrill, unvorbereitet gewesen. Sie war allerdings auch die zweite Besetzung. Jeanne Moreau hat abgesagt. Was hat der Haneke jetzt also verändert? Die Vorgeschichte, also die unverbindlichen Liebschaften, die Erika Kohut hat, ist draußen. Ihr im Text angedeuteter, allmählicher Weg in diese behagliche, scheintote, mütterliche Knechtschaft mit der gefühlten Gans ist weg. Sie ist um vieles offener, neugieriger. Das muss auch sein. Es gibt auch keine Rückblende. Der Tod des Vaters wird in den Zeitraum der Handlung verlegt. Das erlaubt eine kleine spekulative Deutung. Sie ist jetzt frei, in Anführungszeichen, und der neue Mann steht bereit. Eine wichtige Differenz, das berührt das Thema, das ich mit der Kollegin letztes Mal kurz angerissen habe, kommt in der Anfangsszene heraus. Erika konsumiert ziemlich viel Textilien, die sie heimlich nach Hause bringt. Wir erfahren, wie viel das Kleid, das Erika nicht tragen wird, gekostet hat. Etwa auf Euro umgerechnet, aber zum damaligen Preis 450 Euro, also das müssen Sie 25% dazu rechnen. Da geht es also nicht um Zara oder Mango, da sind wir schon auf der Eskada-Ebene oder vielleicht bei Modellkleidern. Da geht es um etwas, darauf will ich hinaus, was sich eine Professorin am Konservatorium nicht wirklich leisten kann. Das heißt, Haneke lässt die Erika über ihre Verhältnisse leben. Kleidung hat etwas mit erotischer Aufmerksamkeit zu tun, das hat metaphorischen Charakter, warum er das macht. Der Kampf der Mutter gegen die Kleidung ist bei ihm auch um vieles direkter. Weil wenn eine, sagen wir mal, 70-jährige Mutter endlich will, dass gemeinsam eine große Eigentumswohnung gekauft wird, damit sie sicher sein kann, dass die Tochter bei ihr bleibt, wenn man nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, und die kauft dann um 600 Euro Kleider, und das nicht einmal, sondern mit einer relativen Häufigkeit, dann geht das gegen die Knechtschaft, die hier ausgeübt wird. Es gibt einen programmatischen Satz von Jelinek, man dürfe daneben greifen, aber wenn man die Struktur des Ganzen verfehlt, dann hat man keine Chance. Und das ist wahrscheinlich die Basis der Koalition, die sie seither mit Einar Schläf, mit Schlingensief, mit anderen eingegangen ist. Und das ist wohl auch die Auswirkung dieses Filmes auf ihr weiteres Werk, nämlich dass man Rohmaterial zur Bearbeitung hergibt. Die Leute machen sowieso das, was sie wollen, und daher ist es viel gescheiter, man sucht sich die guten Leute, mit denen man zusammenarbeitet, aus. Das ist eine ganz andere Vorstellung, als es die Vorstellung von der Authentizität des Regisseurs ist. Es ist lustig, dass gerade die Erben des Bertolt Brecht, der so viel Wert darauf gelegt hat, dass er sich ums Copyright nicht schert, im Augenblick ganz restriktiv, solange es noch geht, sich genau anschauen, wer Aufführungsrechte für Brecht-Theaterstücke bekommt. Mir ist noch sehr im Ohr, dass Barbara Brecht als Einar Schläf einmal den Galileo Galilei inszenieren wollte, gesagt hat, wenn der Schläf den Galileo Galilei inszeniert, dann sind auf der Bühne 12 nackte Kardinäle und im Publikum niemand. Das ist also die Antithese. Es gibt einen Willen des Autors und dieser Wille muss respektiert werden. Und das Regietheater hat das aufgebogen und die Literaturverfilmungen haben das aufgebogen. Und Elfriede Jelinek hat das begriffen und hat sehr radikale Konsequenzen daraus gezogen, die eben in diese Richtung gehen. Wir liefern sowieso nur Rohmaterialien her. In dem Fall hat sich jemand Rohmaterialien geliefert, der die grundsätzliche Position hat, dass Kunst etwas Irres sei, dass das Gelächter Schuberts ein irres Element hat und dass Musik überhaupt ein Ersatzleben darstellt. Er kennzeichnet Musik einmal als leidenschaftlich. Das heißt, da wird viel pauschaler mit dem Gegensatz zwischen apollinisch und dionysisch umgegangen als im Roman. Was aber wichtig ist, ist, dass dieser Gedanke, dass Kunst ein gnadenlos kompetitives System hat und dass man das mit der Liebe daher vergleichen könne, dass der aufrecht bleibt. Also wenn man schlechte Nerven hat und Durchfall vor dem Auftritt, dann wird man erstens nicht Pianistin und zweitens klappt das Date nicht. Musik zerstört das Menschliche. Bei Jelinek ist das aus eigener Erfahrung selbstverständlich. Der Klemmer bewirbt sich im Film bei ihr als Schüler, sie nimmt ihn nicht an. Das ist eine andere Konstellation, aber sie muss ihn nehmen, er wird ihr von der Institution aufgezwungen. Das produziert eine Erregung, die sie aggressiv gegen sich richtet. Das ist auch wieder eine Herausnahme aus dem Gesamttext. Die Handlungen sind nicht Erbe der Erfahrungen, die sozusagen die ideelle Jelineksche Gesamtfrau macht. Also das, was uns die Hubert vorführt, hat nichts zu tun mit der Nora oder mit der Brigitte in den Liebhaberinnen oder sonst etwas, sondern es ist viel stärker individualisiert. Auch die furchtbare Attacke, mit der sie aus Eifersucht die Schülerin Schober zerstört, sie gibt in deren Manteltasche, denke ich, ein zerstoßenes Glas und der Pianisten sind diese Feinmuskeln an den Fingern ja extrem überlebensnotwendig und die greift da hinein und ist damit für ihre Karriere ruiniert. In dieser furchtbaren Attacke agiert sie vollkommen verpanzert. Ich kenne keine Gefühle, ich bin nur Verstand. Und in Wirklichkeit hat sie ein geil falsches Selbstbild. Das ist also die Geschichte sozusagen, die uns Haneke erzählt. Das ist eine Geschichte von einer Frau, die sich falsch einschätzt, die von ihrer Vorgeschichte her einfach auf das Leben nicht vorbereitet ist, die auf die Männer nicht vorbereitet ist und die dann scheitert. Es gibt Kommentare von Elfriede Jelinek zu dem Film mit klugen Bemerkungen über das Acting der Isabelle Huppert und im Übrigen, wenn Sie den einmal auf dem Netz runterkriegen, über ihren Lieblingsfilm Carnival of Souls. Das ist ein Horrorfilm eher der Kategorie B. Sie sagt etwas Grundsätzliches zu ihrer narrativen Struktur. Ihre Texte entstünden in der Montage. Ja? Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, liebe Kollegin Heide, warum ich mit dieser Zuordnung zu einer männlichen und einer weiblichen Schreibweise und zu einem männlichen und weiblichen Schreibsystem, das widersetzt sich dieser grundlegenden Idee, ich montiere. Ja? Also die Montage ist ein sehr konstruktives schriftstellerisches Verfahren, aber gleichzeitig zerstört sie wahnsinnig viele Dinge. Der radikalste Montierer, bei der William Burroughs, kennt man den? Nova Express, Junkie, Cronenberg hat ihn mal verfilmt, Naked Lunch, The Great Western Land, sozusagen die größte homosexuelle Utopie der Literatur des 20. Jahrhunderts. Und der William Burroughs hat so montiert. Der hat seine Texte mit der Maschine geschrieben, ja? Und wenn er 20 Seiten gehabt hat, hat sich so ein Schneidgerät gekauft und hat so wumm gemacht und die Seite, sagen wir, in 4 oder 5 längsschnittartige Teile zerteilt und dann hat er irgendjemand, der sucht, der soll das mischen. Ja? Also das ist einfach eine ganz, ganz handwerkliche Montage. Ja? Mir ist es nie gelungen herauszufinden, ob Thomas Bernhard seine Texte wirklich in diesem Furrohr in die Maschine geklopft hat, wie er das so gerne erzählt hat, dass er pro Buch eine elektrische Schreibmaschine zertrischt oder sonst etwas, oder ob er nicht auch montiert hat. Ja? Aber die Frage ist, was passiert beim Montieren, und zwar vor allem, wenn man noch fremde Texte hineinnimmt. Ja? Was passiert da mit den Gender Roles? Sind die dann noch so klar? Also, ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber was passiert zum Beispiel mit dem Ego desjenigen, der Copy and Paste betreibt? Ja? Und sei das auch nur der eine gelungene Satz. Ja, so wie ich jetzt da hier diesen Satz zwischen von der Gratwanderung zwischen Drama und Burleske oder sonst etwas. Kann mir schon passieren, dass ich den mal mitnehme und irgendwo hineingebe, wo dann mein Name draufsteht. Was passiert mit dem Ego und mit der Gender-Definition beim Montieren? Also ich sage das nur, weil das Interesse sozusagen an der weiblichen Identität des Schreibens und eben dem Platz, von dem aus das Weibliche schreibt, zu groß ist. Und ich aber nicht genau weiß, wie sich das mit dem Verfahren des Montierens zusammenhängt. Jelinek bleibt sehr einladend. Es gäbe bei ihr viele Chiffern, die man dekodieren müsse. Das ist eine wunderbare Strategie, sich interessant zu machen, weil damit lädt man die Leute ein, weiter zu lesen. Der Film hätte nur eine einzige Chiffer und die Schrift kann es sein, eben die Gesichter seiner Akteure. Und dann macht sie eine wichtige Beobachtung an dem Film, nämlich, dass die Erika den Spieß umdrehe und genau schaue und dass ihr das aber nicht abgenommen werde, weil sie eine Frau sei und Frauen werden eben angeschaut. In diesem Kommentar sagt sie etwas, was kontinuierlich in ihrem Selbstbild auftaucht. Sie sei eine Humoristin. Ja? Und das ist wiederum ein Punkt, der etwa Bücher wie das Buch von der Bärbel-Lücke, das intellektuell sehr interessant ist, wo man sehr eingeladen wird und sehr viele Übereinstimmungen gibt, wo aber einfach dieser Aspekt, dieses humoristisch, das ist so eine Selbstbeschreibung, die liegt auf der gleichen Ebene wie die des Thomas Bernhard mit "Ich bin ein Übertreibungskünstler" oder die des "Ich bin ein Geschichtenzerstörer". Das sind Selbstinterpretationen, die in jedem Fall relativieren. Wir werden noch versuchen, ob wir Ihre Definition von Humor und die ästhetische Abgrenzung von Humor, Ironie und Witz, die mir bis jetzt bei ihr nicht klar ist, ob wir die zusammenkriegen. Überraschend in ihrer Stellungnahme zu dem Film war ihre Offenheit für eine psychoanalytische Lektüre. Obwohl ich mir bei dem, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, auch gar nicht so sicher bin, ob sie da nicht ein wenig parodiert. Im Film sei der Mechanismus durch die Absenz der Annie Girardot besonders stark, die Tochter sei der Phallus der Mutter, wolle aber einen eigenen, wolle also eigentlich zwei. Hat sie Lacan gelesen, hat sie Lacan verstanden oder parodiert sie den damals sehr populären Lacan? Die Erika Kohut sei paradigmatisch für die Selbstvergöttung und gleichzeitig Selbstverachtung der Kunst, die sich aus der Stellung der Kunst in Österreich ergibt. Das heißt, sie zieht den Film nicht nur, weil es der Musikvereinssaal ist, sie zieht den Film in das Wiener Milieu zurück. Es ist ein bisschen ein Kampf, dieses Interview zwischen ihr und dem Regisseur um die Deutungshoheit. Eine Szene zwischen Mutter und Tochter, nämlich diese Überfallsszene im Ehebett, nennt sie dezidiert lesbisch, beansprucht die Priorität, das heißt, ich habe das zuerst geschrieben, bei Girardot Hubert seht ihr das nur, und erinnert an die Schriftstellerin Kommunikation. Sie wurde von ihrer Mama sexuell bedrängt und wurde darob wahnsinnig. Kennt man die? Der Walter Klemmer, so interpretiert sie den Film oder ihr Buch, verfalle der Musik, weil er glaube, dass die Musik ein Geheimnis hätte. Aber die Musik hätte kein Geheimnis, weil es gäbe nur ein Geheimnis und das sei die Frau. Das Begehren stünde aber nur einer der Figuren zu. Und jetzt zitiere ich, die eine kann es nur realisieren, indem sie sich auslöscht, während der andere sein Begehren direkt realisieren kann. Das ist für mich der Unterschied. Die Frau muss sich zu einem begehrenden Objekt machen. Das heißt, hier insistiert sie auf ihrer Geschichte. Ja? Hier insistiert sie darauf, die Frau begehrt und gleichzeitig bietet sie sich als sadomasochistisches Objekt an und meint, das sei unausweichlich. Nur die Erika Kohut macht das auf die ungeschickteste Weise. Und das ist genau der Punkt, wo der Haneke ihr nicht folgt. Bei Haneke ist das nicht schicksalshaft. Ja? Also da tut sich auch in einer gewissen Weise ein Unterschied im Weltbild auf mit einem Satz wie, sie will in der Objektwerdung noch Subjekt sein, aber sie kann eben nicht zugleich Objekt und Subjekt sein. Das ist ein Satz, mit dem der Film nicht mitgeht. Vielleicht noch ein Schlusszitat von ihr im Zusammenhang mit dem Film. Sexualität ist, in den nächsten Worten kommt, eine kleine Erinnerung, dass wir es immer noch mit einer Marxistin zu tun haben, ist unter den gegebenen gesellschaftlichen Voraussetzungen letztendlich die Wiederkehr des Immergleichen oder die Reduktion auf den öden Gebrauch, den der Mann von der Frau macht. Das hätte auch Karl Kraus sagen können mit dem schon zitierten Ausspruch, um seine Zigarre anzuzünden, entfacht er ihren Höllenbrand. Ja, das war also die Klavierspielerin und die Verfilmung. Das war eine Ablehnung durch Österreich, aber keine Konfliktzone zwischen der Autorin und Österreich. Diese Konfliktzone, die sich über fast zwei Jahrzehnte gezogen hat, hat mit einem Stück mit dem Titel Burgtheater aus dem Jahr 1985 begonnen. Das hat seine Fortsetzung im Prinzessinnenmonolog in Tod und Mädchen. Ich habe das merkwürdige Erlebnis, dass meine amerikanischen Studentinnen Fatal Attraction oder Basic Instinct nicht kennen. Das heißt, dass das kulturelle Gedächtnis immer kürzer wird. Daher schreibe ich die Namen Hördiger und Wessely auf, auch wenn ich mir sicher bin, dass ein großer Teil von Ihnen sie ohne dies kennt. Wieso kennen Sie sie? Weil Sie manchmal am Samstagnachmittag fernsehen. Und weil das immer noch gezeigt wird. Ja? Also, es gibt den Paul Hörbiger, der muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein. Und der singt auch das Fiakerlied. Können Sie auf Billig-CDs beim Libro noch kaufen. Und es gibt den Attila Hörbiger, der wohl ein großer Charakterschauspieler war. Und es gibt vor allem die wunderbare Paula Wessely, die eine große Kunst des Sprechens, und zwar eines Sprechens, das keine Eindringlichkeit hatte, aber gerade durch dieses Fehlen an Eindringlichkeit so überzeugend war. Und ansonsten ist das eben eine Schauspielerdynastie, die bis zu jungen Menschen, die schon einen anderen Namen tragen, geht. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es einen Roman von Klaus Mann gibt, der ist so, der damals gerade von Istvan Csabo mit Klaus-Maria Brandauer verfilmt wurde. Ein Roman, ein Schlüsselroman rund um deutsche Schauspieler, und zwar eine Zentralfigur, der Schauspieler Gustav Gründgens. Ich weiß nicht, ob Sie in der Mittelschule den Faustfilm gesehen haben. Zeigt man den noch? Der glatzerte, weißgeschminkte, sehr expressive 50er-Jahr-Faust. Das ist Gustav Gründgens. Und Gründgens, das ist ein Schlüsselroman, den Klaus Mann geschrieben hat über einen Jugendfreund, möglicherweise auch über eine sexuelle Beziehung. Auf jeden Fall hat Gründgens auch war kurze Zeit mit Erika Mann verheiratet, war eher proletarischer Herkunft, war ein politisch linksstehender Schauspieler, der dann auf einmal 31, 32 begriffen hat, wo der neue Wind weht und sich mit den Nazis arrangiert hat. Und Klaus Mann hat im Exil diesen Roman geschrieben, der Gründgens sehr heruntermacht, ihn übrigens auch in eine sadomasochistische Beziehung hineinsetzt. Gründgens hat diesen Roman, solange er lebte, verboten in der DDR, weil er seine Persönlichkeitsrechte verletzt waren. In der DDR war er da. Und irgendwann einmal 1978 hat sich der Rowohlt Verlag nicht mehr darum geschert und hat das Buch, das sofort ein Bestseller wurde, auch in Deutschland, wieder veröffentlicht. Und István Tábor hat seinen Film gemacht und der Film stellt, und jetzt kommen wir zum Kernpunkt, die Frage der Verantwortung von Schauspielern in einem totalitären Regime. Sie merken schon, ich verallgemeinere die Fragestellung unter dem Einfluss von Szabo, der ja ein ungarischer Regisseur war. Und das heißt, von unserem großen Feld, nämlich der Auseinandersetzung mit der Populärkultur, das werde ich Ihnen noch genauer zeigen, sind wir gar nicht so weit entfernt. Und mit diesem Stück über die Rolle der Familie Hörbiger, Wessely, im Dritten Reich, hat eben dieser Konflikt mit Österreich begonnen. Das Stück wurde in Österreich buchstäblich jahrzehntelang nicht aufgeführt. Nach der Uraufführung hat es den Vorwurf gegeben, sie hätte den über 90-jährigen Attila Hörbiger ermordet. Sie hat sich sehr dezidiert davon distanziert, ein Schlüsselstück geschrieben zu haben. Das heißt, ein solches Stück hätte man in der Manier Hochhuts schreiben müssen. Das ist ein Problem, weil alle oder viele Autoren von Schlüsselromanen leugnen das. Ja, also auch Klaus Mann zum Beispiel, bei dem es Namenslisten gegeben hat, wer ist der Stefan George, der Vater von Götz George, und wer ist die Frau von Göring, eine Opernsängerin, etc., hat eben geschrieben, ich hoffe, niemand traut mir zu, Romane über Privatpersonen zu schreiben. Sie erklärt das so, und das halte ich trotz dieses grundsätzlichen Vorbehalts für überzeugend: Es ging mir darum, mit den Mitteln der Sprache zu zeigen, wie wenig sich die Propagandasprache der Blut- und Bodenmythologie in der Nazikunst vom Kitsch der Heimatfilmsprache in den 50er Jahren, einer Zeit der Restauration, unterschied. Dieser Sumpf aus Liebe, Patriotismus, Deutschtümelei, Festlegung der Frau auf die Dienerin, Mutter, Gebärerin und tapfere Gefährtin von Helden, auf die stets sich verneinende, dem Mann gehorchende, ein Matsch, der nach dem Krieg nie richtig trockengelegt worden ist, war mein Material, das ich zu einer Art Kunstsprache zusammengefügt habe. Also ihr legt sie Wert darauf, es ist etwas Eigenes, es ist kein Schlüsselstück. Gleichzeitig tragen die Personen den Namen und man konnte sie damals sozusagen noch auf der Straße sehen. Zunächst einmal geht es hier um eine Kontinuitätsthese, nämlich um die Kontinuität zwischen der Nazi-Elite und der Elite in Österreich der 50er und 60er Jahre. Dann geht es auch um eine Kontinuität auf dem Feld der Mentalität und auf dem Feld des Publikumsgeschmacks. Wenn das stimmt, dann ist das eine schlimme Kontinuität, denn manche von Ihnen schauen sich noch immer diese Filme an. Oh mein Ocelot, oder wie heißt das? Meine Frau, ihr Freund und ich und wir. Also wie alle die Prä-Peter-Alexander-Filme, ja, Peter-Alexander war das Moderne, das sich gegen das gestemmt hat. Und es ist natürlich auch wiederum eine Illustration dieses Horkheimerschen Populärkultur regiert das. Und dann ist es auch ein Stück gegen eine schuldige Frau, wie das schon die Nora oder die Clara war. Es ist mir wichtig in dem Zusammenhang, dass Jelinek einen kritischen Nachruf auf René Riefenstahl geschrieben hat. Zu deren 102. glaube ich Geburtstag es hieß, dass wegen des hohen Alters der Jubilarin mit ihrem Ableben nicht mehr zu rechnen sei. Aber das ist dann doch noch passiert. Leni Riefenstahl kennen Sie?
Ja.
Das ist die Regisseurin von Triumph des Willens, die Regisseurin von Fest der Völker, eine Wonder Woman der Nazis, Schauspielerin in Bergfilmen, Skifahrerin, nach dem Weltkrieg als Regisseurin gesperrt, wegen ihrer Aufführung von Eugène d'Albert oder Verfilmung Oper Tiefland, wo auch Sinti oder Roma Kinder vorkamen, die dann möglicherweise vergast wurden, nachher bis in die 90er Jahre in heftiger Kritik. Fotografin, zwei Bücher, die man jetzt um 30 Euro, waren einmal sauteure Fotobände über die Maasai und einen zweiten afrikanischen Stamm gemacht. Das sind alles so hochgewachsene, schwarze, würdige Figuren, über die die Susan Sontag geschrieben hat. Sie schauen aus wie schwarze Nazis. Und die dann mit 90 Jahren ihren Tauchschein gemacht hat und Unterwasserfilme gedreht hat, gemeinsam mit ihrem um 50 Jahre jüngeren Gatten. Also es ist einfach eine interessante Person, die Leni Riefenstahl, und Elfriede Jelinek hat, ich weiß nicht, ob es noch auf jelinek.com liegt, einen vernichtenden Nachruf auf sie geschrieben und einen sympathiegeladenen auf Marlene Dietrich, eine Frau, die sich auch in ihrer Lebensführung den weiblichen Klischees entzogen hat, die eben Deutschland verlassen hat, da kommt es jetzt darauf an, die also nicht wie die Zara Leander dem Nationalsozialismus das schöne weibliche Gesicht und den schönen weiblichen Körper gegeben hat, sondern die wir während des Zweiten Weltkriegs in der Fantasieuniform eines Colonels der amerikanischen Armee bei der Truppenbetreuung führen. Das sind zwei Frauen, das sind auch Frauen mit einer sexuellen Persona. Marlene Dietrich immer umgeben von einem Hang der Ambiguität, auch in den Erinnerungen ihrer Tochter. Leni Riefenstahl sozusagen eine dem Mann zur Seite stehende, wenn auch extrem tüchtige Frau, ob das jetzt der Louis Trenker war, der Bergsteiger, mit dem sie viele schöne Bergfilme gemacht hat, die wirklich ästhetisch außergewöhnlich sind. Also da haben wir einmal einen Rahmen, und in diesem Rahmen ist eben die Figur der Paula Wessely zu sehen. Paula Wessely ist ein Star seit dem Film Maskerade, ein Film von Willy Forst. Sagt denen der Name was? Ein Regisseur und Schauspieler aus jener Zeit, das ist mir sehr wichtig, wo der österreichische Film wirklich noch eine Erfolgsgeschichte hatte. Ja, also Leute wie Willy Forst hatten damals einen Stellenwert, wie ihn heute Schauspieler wie Gérard Depardieu oder sonst etwas hatten. Die hatten einen europäischen Stellenwert. Wohnt wer im 14. Bezirk? Kennt wer den Dänepark? Wer joggt in den Steinhofgründen? Der Dänepark, dieses riesengroße Areal, das hat einfach dem Willy Forst gehört. Ja? Und diese ganzen Sozialbauhäuser auf der anderen Seite, also das ist ja fast eine Kleinstadt im 14. Wiener Gemeindebezirk. Die Jelinek meint, die Paula Wessely sei die bestbezahlte Nazi-Schauspielerin gewesen. Das bezweifle ich. Da gab es andere, die Christina Söderbaum beispielsweise, die den wunderschönen Spitznamen die Reichswasserleiche getragen hat. Aber sie hat sicherlich mitgespielt und sie hat einen ungeheuren Sündenfall begangen in einem Film, den man bis heute nicht zeigt, nämlich Gustav von Usitzkis Film Heimkehr. Und das ist ein Film über die angeblich deutschen Gebiete in Polen und über das Leid der deutschen Bevölkerung dort und über die Sehnsucht dieser Ostpreußen oder was auch immer, heim ins Reich zu kommen. Und dem leiht die Wessely ihre wirklich große Kunst. Es gibt eine Szene, die man jetzt seit einigen Jahren wieder sieht, der ganze Film, ich weiß nicht, wie man an den herankommt.
Das Filmarchiv spielt ihn immer wieder.
Das Filmarchiv spielt den ganzen Film.
Aha. Kommen die alten Nazis hin und freuen sich.
Es ist wirklich eindrucksvoll. Da sitzen alle Deutschen, sind eingesperrt worden von den Polen in eine Gefängniszelle, ja. Wenn sie je Versailles von Claude Brasseur gesehen haben, da kommt eine Szene vor, man hebt die kleine Edith Piaf am Tor von Versailles hoch und sie singen Rasse, 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 ja, les aristocrates à la lanterne. Und so hebt man die Wessely am Gitter der Zelle hoch und mit ihrem unnachahmlichen Idiom, ja, dass ich wirklich nicht beschreiben kann, dass etwas unpräzis Präzises hat, schwärmt sie von der Heimkehr ins Reich, wo man nicht mehr polnisch und jüdisch hört, wo alles deutsch sein wird, jetzt wird's wörtlich, die Krumme des Ackers und der Felsstein und das zitternde Gras und der schwankende Halm der Haselnussstaude um die Bäume. Und dann Großaufnahme. Und tot bleiben wir auch deutsch und sind ein Stück von Deutschland. Und ringsum singen die Vögel und alles ist deutsch. Also, das Es ist insofern beeindruckend, als ich das erste Mal Leni Riefenstahls Triumph des Willens sah, bei einer gesperrten Aufführung ist mir etwas passiert, was mir vor allem in diesem sehr jugendlichen Alter nie passiert ist, bin ich mir eingeschlafen, aus Abwehr. Und würde ich heute sagen. Und wie ich aufgewacht bin, sind die ganzen Kongresshistoriker rund um mich, weil in dem Film wird nur marschiert, sind alle so Doxes. Ja? Das heißt, mittlerweile weiß man, dass über die Spiegelneuronen wird man involviert. Das heißt, man macht sich das Verhalten auch, es geht nicht um Identifikation, die Spiegelneuronen sind etwas anderes, aber man macht sich das Verhalten des anderen zu eigen. Ja? Das ist auch der Prozess der sprachlichen Anpassung und das ist nicht ein sozialer Prozess, sondern das ist ein hirnphysiologisch vorgegebener. Und genauso hat einen die Wesseli bei dieser Szene. Zumindest ist es ihr bei mir und bei den Menschen, mit denen ich diesen Film gesehen habe, gelungen. Das heißt also, das war ein ungeheurer Sündenfall. Ja? Die Frau hatte 45 kurzzeitig Berufsverbot und ich glaube, die Art, wie sie rausgekommen ist, war wahrscheinlich das, was Jelinek aufgebracht hat. Sie hat in der Verfilmung von Ernst Lothars Buch Der Engel mit der Posaune, den sie auch in dieser Standard-Edition, hat sie eine heimkehrende, verfolgte Halbjüdin gespielt. Das heißt, sie hat genau das gespielt, was der Vater Jelinek war. Ja? Und sie hat das 3 Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs geschrieben. Sie ist zu einer Ikone geworden, so wie es heute Leute gibt, die behaupten, die Christiane Hörbiger sei die schönste Österreicherin. Habe ich wirklich gelesen. So ist die halt zu ihren Lebzeiten gefeiert worden. Das war mehr als Jeanne Moreau oder Brigitte Bardot für das Frauenbild der 50er Jahre. Das ist gestanden für Anstand, Würde, guter Mensch sein, verzeihen, sich selbst zurücknehmen. Die Elfriede Jelinek hat sich vor allem an diesen Sekundärtugenden Ernst, Demut, Anstand, Sprache, Disziplin, zähes Arbeiten an sich gereibt und hat die Paula Wesseli als ein Symbol der Austria gesehen. Eine Frau, die vom Gefallen lebt und dafür, also dass sie den anderen gefällt. Und damit sind wir schon ein bisschen in diesem Dreieck, das in den Liebhaberinnen aufgebaut wird, drinnen. Obwohl wir in einem ganz anderen sozialen Milieu sind, aber auch hier geht es bei der Prinzessin um die Abhängigkeit von Frau, von einem Blick, der auf sie geworfen wird und einem Blick, der in dem Fall nicht Begehren, aber Zustimmung, das was man Identifikation und Ähnliches nennt. In ihrem zweiten Paula Wesseli-Stück, in dem Prinzessinnenmonolog in Der Tod und das Mädchen, da wird die reale Szene, Sie wissen, verstorbene Burgschauspieler werden, glaube ich, 5-mal ums Burgtheater herumgetragen.
Und dann, nur am Ring entlang, oder?
Nur am Ring, bitte. Ziehe alles zurück. Sie merken, ich habe eine Aversion gegen dieses Ritual.
Gibt es das noch? Entschuldigung.
Ja.
Aber also, nur Ehrenmitglieder, ne? Oder?
Die Konradi haben es zum Beispiel herumgedrungen zuletzt und da haben Flammen auch noch aufgelegt vom Burgwert.
Ja, und da sitzt sie eben in ihrem Wagen, in dem sie getragen wird und spricht über den Natürlichkeitsschleim, den sie ihr Leben lang abgesondert hätte. Als Frau immer tüchtig, sensibel, verzeihend, sich zurücknehmend. Meine Kunst, sagt sie in diesem zweiten Dings, gilt vielmehr dem ewigen und einfachst menschlichen, dem großen Gemeinschaftserlebnis. Ich verabscheue alles Künstliche und Kleingemachte, wie dies zu klein geratene Wesen. Das geht gegen den Burgtheaterzwerg. Wir hatten wirklich einen Burgtheaterzwerg. Ich glaube, er hieß Hackel mit Familiennamen. Paula Wessely hat sich nie so wirklich von der Nazizeit distanziert. Das war immer alles mit Einschränkungen und vor allem ist es nie so wirklich rausgekommen, dass sie eben genau diese Qualitäten, die ihr Publikum in der Zweiten Republik fasziniert hat, dass sie die alle von damals mitgebracht hat. Die Figuren in dem Stück sind in ihrem Nazi-Sein recht ambivalent, genauso wie bei Klaus Mann. Manchmal sind es nur Profiteure, manchmal sind es bewusste Nazis. So nennt etwa der Schorsch, also das ist der Paul Hörbiger, der eher komische, einen Kollegen, einen Halbjuden. Und der Attila sagt in einer Passage zum auftauchenden Alpenkönig von Raimund: Gängen Sie, wir wollen hier keine Juden und Ausländer. Die Akteure des Stückes sprechen das, was der Klemperer die LTI, die Lingua Terzi Imperii, genannt hat, aber sie sprechen es in einer extrem verfremdeten Weise und das ist eine Unterstellung, gegen die sich alle Österreicher immer gewehrt haben, sie wissen von allem. Also sie wissen zum Beispiel von der Tötung behinderter Kinder, Ujegerl, Spritzerl ins Venerl, heißt es da einmal, und werden deswegen ganz intensiv attackiert. Ihr habt davon nicht gesprochen, ist der Sukkus, ihr wart Nazis. Es gibt ja diese perverse heidersche Kategorie vom anständigen und vom unanständigen Nazi. Ist Ihnen diese Distinktion klar? Die ist sehr lustig. Der anständige Nazi ist der, der es bleibt. Also 1945, wie es nicht mehr günstig war, haben die unanständigen Nazis gesagt, wir waren keine. Während der Vater von Jörg Haider, der ein anständiger Nazi war, hat sozusagen gesagt. Das heißt, wir haben es hier relativ in großer Weise mit unanständigen Nazis im Sinne des Jörg Haiders zu tun. Da aber nur eine ganz kleine Minderheit der österreichischen Nazis, die ihrerseits selbst ja auch wieder nur 457.000 waren, das zugegeben haben, ist das eben eine Minderheit der Population. Schön ist es, wenn diese Schauspieler, die dann später im Heimatfilm reüssieren, einfach Österreich verraten. Ich weiß es nicht, ob Sie diese 50er Jahre österreichischen Heimatfilme je gesehen haben. Der Dodo wurde immer von einem dummen Preußen gegeben. Also zum Beispiel der Schauspieler Hubert von Meiernick, den die Cineasten unter Ihnen aus Billy Wilders 1, 2, 3 kennen, hat viel profitiert, dass er den dummen Deutschen im österreichischen Film gespielt hat, während umgekehrt im deutschen Film es dumme Österreicher gab und es auch in Bayern bis heute noch Österreicherwitze gibt. Ja, wirklich. Ja. Nein, ich erzähle Ihnen keinen. Es ist, wenn Sie sich das durchlesen, werden Sie über die Sprache irritiert sein. Es ist eine absolute Kunstsprache, die sie da erfunden hat. Aber gleichzeitig dürfen Sie nicht vergessen, dass auch die Paula Wessely eine Kunstsprache erfunden hat, weil so spricht man eben im Alltag auch nicht. Also, es ein Fächermann, das ist kein Wiener Dialekt, ist es ein Fächermann, ist es ein Fächermann, oder aus Türklingel wird Tierklingel. Das ist etwas anderes als Wiener Dialekt, und sie hat in einer Regieanweisung vorgeschlagen, Norddeutsche sollen das sprechen. Die Art zu Wienern erinnert ein bisschen daran, wenn nicht-jüdische Menschen, also das ist eine andere Altersklasse, versuchen zu jiddeln. Das klingt auch so künstlich und verfremdet. Für mich ist sehr viel von Helmut Qualtinger drinnen, wo ja auch im Herrn Karl Kunstsprache und Imitation ineinander umgehen. Ihre Wesselis Hörbigers benehmen sich wie die Tiere. Das ist vielleicht wichtig für Raststätte. Und das Hehre, das Triviale und das Faschistische, das ist einfach nur ein Amalgam. Ich möchte einmal hier stehen bleiben. Ich möchte über die Bedeutung des Burgtheaters als Kontinuitätssymbol und auch über den Vorlauf der Waldheim-Affäre durch diese Geschichte nächstes Mal sprechen. Haben Sie Fragen? Fragen, Kommentare, Hinweise?
Kommentar. Ich glaube, die Ort hat in einem Interview erzählt, also sie, die Kinder haben das immer ausgeklammert, mit den Eltern oder mit der Mutter über diesen Film zu sprechen. Aber dann kam es doch einmal dazu, und die Wessely hätte behauptet, man hätte hier vielleicht als Schutzbehauptung gewesen, ein anderes Drehbuch mit einem anderen Text vorgelegt. Nein, ich glaube es auch nicht. Und im letzten Moment, wie schon gedreht worden ist, hat sie dann erst gesehen, was das für ein schrecklicher Text ist. Also es ist sicher eine Schutzbehauptung, das jetzt ist.
Also wenn Sie das, vielleicht hat es jemand auf YouTube gestellt. Ja, es gibt ja wirklich sehr soziale Leute, die alles dorthin geben. Wenn Sie das finden, würde mich sehr interessieren, wie Sie auf diese Szene reagieren, ob Sie sie auch eindrucksvoll finden, überhaupt muss man sich ja mal fragen, wie wirken die Nazi-Filme auf heutige Zuseher. Ja.
Also für mich war das von einem solchen unerträglichen Pathos, dass man sich denkt, das ist doch nicht möglich, dass man sowas als einem Konsumenten auch in der Zeit vorgesetzt hat.
Es war aber noch ein zweiter Satz, der ja sehr angekreidet wurde. Sie sagt doch, ich glaube zu einem alten Juden, Sie wissen, wir kaufen nichts.
Bei Juden, ja.
Ich glaube, das wurde ja auch sehr auf.
Ja, und sie lässt auch, sie lässt ihre Paula Wessely analog zu Magda Goebbels erwägen, ihre Kinder umzubringen. Nicht? Weil der Russ steht vor Wien. Da hat sie eine relativ große Selbstmordwelle unter Wienerinnen und Wienern. Gut, also dann machen wir nächstes Mal damit weiter. Und es wäre schön, wenn Sie einen Blick auf O Wildnis, O Schutz vor ihr werfen. Ich sage Ihnen immer noch, es gibt es immer noch bei der Buchlandung beim Westbahnhof um 6,95 Euro. Und ist neben den Kindern der Toten wahrscheinlich auch das Schwierigste.
Sind Sie froh, dass Sie den Film sich nicht angeschaut haben? Also ich habe Ihnen gesagt, den Novotny halte ich für einen wahnsinnigen. Ich habe viel auch als Filmjournalist und Filmredakteurin gewesen. Also den habe ich immer für einen Verrückten. Jetzt haben Sie den verrückten Wanker, den verrückten Novotny und als Background-Story von der Jelinek, die auf was real passiert. Das ist zum Schluss so eine grausige Schlechterei, wie der um den Hackebeil die Eltern zerstückelt und das in der Badewanne, also die Stiegel schwammen. Es ist so furchtbar. Ich weiß ja, warum ich die Spielerin ja nicht ausgeschaltet habe, aber ich muss das halt jetzt anstehen. Ich habe immer einmal ganz angeschaut und einmal ein Stück, aber ich habe es gelöscht, ich habe es aufgezählt und man denkt, ein drittes Mal schauen wir den nicht mehr auf.
Hallo!
Ich werde schauen, das ist, aber ich fürchte mich davor.